Und wir bewegen uns, also um so etwas in den Griff zu kriegen, müsste man sich langfristig wirklich mehrfach in der Woche, 3 bis 4 Mal in der Woche, mindestens 30 Minuten so bewegen, dass man schwitzt, dass der Puls hochgeht und dass man danach ein Gefühl von, ich habe jetzt Sport gemacht hat.
Robert,
und nicht mal eben hier mit dem Radl 10 Minuten durch Berlin radeln und ins Schwitzen kommen und denken, das war jetzt meine Sporteinheit. Nee, war es halt nicht.
Ja, scheiße. Ja. Ich probiere erstmal den Mönchspfeffer, glaube ich.
Ja, komm, wir machen das gleich.
Los geht's! Hoppe, hoppe, Salta. Hoppe, hoppe, Salta.
So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe, hoppe, Scheitern.
Seid ihr bereit für Fun Talk mit einer richtig coolen Socke? Dann seid ihr genau richtig. Denn heute habe ich die Roberta zu Gast. Roberta ist meine Freundin, Gynäkologin, Zweifachmama und meine Spielplatzgenossin.
Ja.
Hallo.
Hi. Schön, dich mal in so einem anderen Setting zu sehen. Freut
ja,
mich.
Nicht nur so verwahrlost am Spielplatz. Roberta hat sich heute auch wirklich mal, ich habe sie selten so schick gesehen.
Ja, ich dachte, also. Eigentlich sind wir ja hier zum Sprechen und nicht zum Gucken.
Ich habe mir ich hab wirklich was zu klotzen heute
Gefühl.
Mit dir. Hey, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, wie alt du bist, wie alt deine Kinder sind und dass du Gynäkologin bist, habe ich schon erzählt.
Genau, gerne. Ja, also ich bin 40 gerade geworden. Diesen Sommer 40. Miep, miep, miep. Genau, ich habe 2 Kinder, die sind 4,5 und 1,5, also ziemlich genau 3 Jahre auseinander. Genau, bin Gynäkologin, so wie Evelyn schon gesagt hat. Und ja, was vielleicht meine Lebenssituation aktuell ganz gut beschreibt, ist, dass ich viel alleine bin. Also ich bin jetzt nicht irgendwie offiziell alleinerziehend, sondern mein Mann ist einfach nicht da. Der verabschiedet sich montags morgens um 6 und kommt donnerstags abends wieder, wenn die Kinder im Bett sind. Das ist so das, was mein Leben unter der Woche prägt. Deswegen freue ich mich. Dich immer das schöner am Spielplatz ja. Und so weiter. Also muss man sich irgendwie auch erwachsene Gesprächspartner organisieren, wenn nicht automatisch abends jemand heimkommt, mit dem man die Dinge des Lebens besprechen kann.
Oder auch mal kurz einfach geteiltes Leid.
Ja, das sowieso.
Du arbeitest ja trotzdem als Ärztin und noch ein kleiner Funfact für euch da draußen. Nach meiner ersten Geburt war Roberta, da kannten wir uns noch gar nicht, die Ärztin, die meine Scheide als erster Mensch wieder so zu Gesicht bekommen hat. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass deine Tochter als kleines Baby neben dir, neben deinem Arztstuhl in der Wippe lag. Und ich dachte mir noch so krass.
Ja.
Krasse Frau.
Ja, ich habe hab nach beiden Kindern früh wieder angefangen zu arbeiten. Also bewusst entschieden, jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, aus der Not heraus oder war Bedingung vom Arbeitgeber oder so, sondern ich wollte das einfach so, um mein sonstiges Drumherum-Leben irgendwie weiterführen zu können. Und dann war es tatsächlich so, dass ich nach der Geburt einen Jobwechsel hatte und meine neue Arbeitgeberin, die war halt total eilig und wollte, dass ich so schnell wie möglich anfange. Habe ich gesagt, ja, von mir aus gerne. Aber ich habe noch keine Kinderbetreuung für mein, die war damals 4 Monate alt, als ich angefangen habe zu arbeiten. Und dann hat die gesagt, ah ja, überhaupt kein Problem, meine Kinder haben auch viel Zeit in der Praxis verbracht. Ich soll die doch einfach mitbringen und wir probieren es. Und meine Tochter, die war gerade so in den Morgenstunden, erste Tageshälfte, war die super gechillt. Und die war halt mit mir in der Praxis und hat überhaupt nicht gestört. Einerseits, weil sie keine unangenehmen Geräusche gemacht hat, aber auch, ich meine, in der Gynäkologie ist ja relativ krass, wir haben nur Frauen, egal welchen Alters, alle haben mehr oder weniger im Laufe ihres Lebens irgendwann mal was mit Kindern, Babys zu tun, werden schwanger, Großmütter oder sonst was. Das ist ein totaler Door-Opener. Wenn man einen Hund schon nicht haben kann in der Praxis, dann wenigstens ein Baby so ungefähr. Also es war total schön. Und für mich war der Übergang von rein Elternzeit zu Hause, Baby kümmern zu berufstätige Frau irgendwie fließend. Und es war war ganz schön.
Hat dich das trotzdem manchmal gestresst, dass du einfach dein Baby die ganze Zeit... Weil ich meine, ich glaube, mich würde das so krass stressen.
Ja, natürlich. Es hat mich auch gestresst. Und es gab natürlich auch Momente, ich habe auch zu der Zeit manchmal nachmittags und in den Abend rein gearbeitet. Und wer kleine Kinder, kleines Kind hat, der weiß, es ist auch nicht nur Tagesform, sondern auch Tageszeiten abhängig, wie die so drauf sind. Und nachmittags war es deutlich schwieriger. Und da gab es Situationen, da hatte ich ein quengelndes Kind auf dem Schoß, während ich mit Patientinnen gesprochen habe. Und da auch toi 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 eine Ode an die Frauen und an meine Patientinnen, die sich da, also ich glaube, es gab eine Frau, ich würde jetzt mal sagen mittleren Alters, die sich darüber mal beschwert hat, in Anführungsstrichen. Aber alle anderen Frauen waren damit fein. Ich habe mein Ding durchgezogen. Es gab nicht irgendwie
das war ich damals, ich hab mich
mehr
damals
Wartezeiten.
Beschwert.
Das warst du. Genau. Gab nicht irgendwie mehr Wartezeiten oder so. Also eigentlich hatte ich nicht den Eindruck, dass das jetzt uns da behindert in dem Sinne.
Bereust du es trotzdem manchmal so ein bisschen, dass du wieder so früh angefangen hast zu arbeiten und wenn du dann so Geschichten hörst von anderen Elternteilen, die sich so richtig so diese Zeit nehmen, dieses Jahr, nach dieser Elternzeit, dieses Jahr, oder bist du da einfach so ein anderer Typ?
Ich glaube, ich bin da ein anderer Typ. Ich liebe meinen Job, also über alles, und mir fehlt in der Zeit mit dem kleinen Baby eine Struktur im Tag, eine Struktur in der Woche, ein Ansprechpartner, Menschen, mit denen ich mich über bla bla blub hinaus unterhalten kann, wo ich irgendwie mein Hirn benutzen muss und eine zusätzliche Aufgabe.
Das Wie ist das eigentlich, wenn man als Gynäkologin schwanger ist? Weil du weißt ja voll, was passiert, ja. Du bist ja quasi ein absoluter Pro. Und es passiert ja viel im Körper und man weiß ja auch, es können ja auch Dinge passieren, die nicht so toll sind. Du weißt auch ganz genau, wie so eine Geburt abläuft. Hast ja in deinem Studium auch wahrscheinlich mehrere Geburten miterlebt oder auch...
Ja, in der Facharztausbildung macht man ganz viele.
Wie ist man, macht man sich dann so krass Gedanken, weil man die ganze Zeit irgendwie weiß, was könnte sein, was ist gerade, oder schaltet man das irgendwie aus?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es als Ausschalten bezeichnen würde. Ich glaube, ganz unabhängig davon, dass ich Gynäkologin bin und weiß, was da abläuft, bin ich einfach eine Frau, die... Ich habe ein enges Verhältnis zu meinem Körper, ich habe ein totales Vertrauen zu meinem Körper und ich habe nie daran gezweifelt, dass da irgendwas schief gehen kann. Ich hatte einfach immer irgendwie das Gefühl, das funktioniert und das klappt. Und all das, was da in den Büchern steht oder was ich erlebt habe, schwerste Komplikationen und so weiter, das war einfach weit entfernt. Das waren andere Frauen, andere Probleme, andere Ursachen, die ich bei mir nicht gesehen habe. Klar, hätte bei mir auch was schief gehen können, aber eigentlich war ich in beiden Schwangerschaften immer so, dass ich das Gefühl hatte, läuft alles.
Würdest du sagen, weil also ich habe jetzt hier schon sehr viele Geschichten von Geburten gehört und auch sehr viele traumatische Geschichten und ich habe so ein bisschen für mich persönlich das Gefühl, aber ich bin halt auch kein Profi, dass eine Geburt halt super individuell ist und irgendwie auch unberechenbar.
Ja.
Würdest du das so unterschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Man kann sich noch so auf eine Geburt vorbereiten. Es kommt in der Regel eh anders. Mhm. Deswegen bin ich auch kein so ein Fan davon, wenn Frauen sich zu sehr auf eine Art zu gebären einstellen. Den Kaiserschnitt verteufeln oder auf gar keinen Fall eine Spontangeburt haben oder vor irgendwas speziell Angst haben, weil dann kann man im Prinzip nur enttäuscht werden. Man muss wirklich, glaube ich, so offen wie eben möglich in die Geburt reingehen, sich über die verschiedenen Möglichkeiten so ein bisschen informieren, aber auch nicht zu tief in die Details gehen und das einfach auf sich zukommen lassen und loslassen. Das Wichtigste weiß ich von mir selber und weiß ich auch eben aus den Geburten, die ich betreut habe, ist, die Frauen müssen loslassen. Wer nicht loslassen kann, der geht der Muttermund nicht auf, da passiert nichts. Das ist eine zähe Angelegenheit, weil das braucht einfach das Gefühl von, es darf jetzt auch kommen.
Ja, und ich glaube aber, wahrscheinlich leichter gesagt als getan, weil man vielleicht in der Situation ist, keine Beleggebär mehr hat, es ist gerade mega viel los, man ist einfach vielleicht auch einfach viel alleine. während diesem ganzen Prozess, glaube ich, ist es manchmal auch schwer loszulassen, wenn man einfach auch Angst hat und nicht weiß, was passiert hier eigentlich gerade und sich vielleicht einfach auch nicht gut aufgehoben fühlt.
Ja, dass das ein strukturelles Problem ist, was wir hier gerade haben in den Kliniken und auch mit Vor- und Nachbetreuungshebammen, das ist vollkommen klar. Das ist mit das Erste, was ich meinen Frauen bei Schwangerschaftsfeststellung in der Praxis sage, ist, macht euch auf Hebammensuche.
Und zwar sofort.
Und zwar sofort. Ja. Und dann sagen die aber, ja, ich weiß doch noch überhaupt nicht und ich kann doch nicht eine Hebamme suchen, solange irgendwie, keine Ahnung, meine beste Freundin noch nicht Bescheid weiß. Dann sage ich, doch, kannst du.
Musst du vor allem leider.
Musst du, ja. Genau.
Ja. Ich war damals viel zu spät dran.
Ja, aber es scheint dir ja noch gelungen.
Es ist mir noch gelungen, aber es war wirklich auch einfach ein schöner Zufall.
Zufall, ganz genau, bei mir.
Also, das ist echt Pain in the ass, muss ich sagen. Ja. Vor allem, ich habe auch null gecheckt, irgendwie, dass man das wirklich eigentlich schon, wenn du diesen Schwangerschaftstest in der Hand hast, musst du nicht sofort zum Hörer greifen und dich um die Hebamme kümmern.
Eigentlich kannst du bei Pille absetzen schon die Hebamme engagieren.
Ey, ja, ist wirklich leider freaky. Hey, wir unterhalten uns ja auch ganz oft darüber, wir sind ja beide, würde ich sagen, sehr impulsive Frauen. Wir sind zwei Löwinnen, ja?
Ja.
Und wir reden ja auch viel so privat drüber, so über dieses Thema PMS und so weiter. Kannst du mir oder uns als Gynäkologin so irgendwie mal erklären, warum man oder viele, ich auch, paar Tage vor der Periode einfach so absurd scheiße drauf ist.
Ja, also es ist im Prinzip ein hormonelles Thema. Unsere Hormone im Prinzip hauptsächlich Östrogen, Progesteron, die schwingen im Zyklus hin und her und mal ist das eine vorne, mal ist das andere vorne. Und wenn man weiß, was die für Eigenschaften haben, dann kann man sich ausrechnen, dass wenn die ihr Verhältnis zueinander ändern, also das, was geführt hat, wird eher weniger und ein anderes tritt in den Vordergrund, dass das dann nicht nur organisch Folgen hat, sondern auch psychisch und einen einfach vom Scheitel bis zur Sohle beeinflusst. Das ist jetzt nicht bei allen Frauen gleich. Das hat nichts damit zu tun, dass tatsächlich die Hormone in den Frauen, die das nicht haben, anders sind. Es ist auch im Prinzip nicht messbar, sondern man sagt einfach, jede Frau reagiert anders sensibel auf diese Hormonveränderungen. Und deswegen trifft das manche Frauen mehr als andere.
Würdest du sagen, es ist ein Fakt, dass es, ich habe nämlich das Gefühl, dass es seit ich Mutter bin, also seit ich Kinder habe, dass es einfach absurd ist. Ich hatte das vorher, bevor ich nicht Mama war, einfach, glaube ich, nicht so krass.
Ja, also es wird tendenziell mehr einmal mit der Zeit, mit dem Alter, einfach je mehr Jahre du auf der Uhr hast, desto mehr wird es tendenziell. Auch, wie gesagt, nicht bei allen Frauen, aber diese Dynamik ist sichtbar und man sagt, nach Geburten, bei Müttern tritt das häufiger auf als bei Frauen, die nicht entbunden haben.
Also ich muss sagen, nach dem zweiten Kind, das war jetzt schon, also es ist wirklich sehr ausgeprägt bei mir.
Ja. Abgesehen davon, dass natürlich in dem Leben, was man führt als Mutter von zwei Kindern, auch spezielle Faktoren vorliegen, die das nicht unbedingt verbessern, wie zum Beispiel Stress. Also ein wichtiger Teil bei PMS ist einfach Stress. Je mehr Stress wir haben, desto mehr Stresshormone haben wir, desto weniger Progesteron haben wir. Also das hängt alles zusammen, weil das im Prinzip die gleichen Vorläuferhormone sind. Und so ergibt sich einfach, kommt eins zum anderen, dass manche Frauen, manche Mütter wirklich da gebeutelt sind.
Also ich merke auch voll den Unterschied bei mir, die geht dir wahrscheinlich genauso, wenn ich dann irgendwie mit meiner PMS dann irgendwie auch noch absurd gestresst bin oder irgendwie, was weiß ich, viel zu viel mache und viel zu viel machen muss, dann ist es einfach vorbei.
Ja, ja.
Also und dann habe ich mich wirklich, also ich kann mich ganz schwer kontrollieren und regulieren.
Ja. Das PMS macht dünnhäutig. Ich sage das immer auch so ein bisschen provozierend. Ich spreche immer von meiner Zündschnur. Also meine Zündschnur ist an manchen Tagen und gerade so im Zyklusanfang, erste Zyklushälfte, habe ich das Gefühl, man kann mir relativ viel auf den Nerven rumtanzen, bis ich explodiere. Und diese Zündschnur, die wird im Laufe des Zyklus immer kürzer, immer kürzer, immer kürzer.
Ich habe da, glaube ich, gar keine Zündschnur mehr, ehrlich
kurz
gesagt.
Kurz vor der Periode, genau, ist die Zündschnur einfach weg. Du musst die Flamme dranhalten und ich explodiere sofort.
Das ist krass. Und was es mich mal so ärgert, weil ich genau weiß, das sind meine Hormone und irgendwie checke, das hat jetzt eigentlich auch nichts mit dem zu tun, was eigentlich gerade passiert, sondern das sind eben die Hormone. Und ich habe es trotzdem einfach null im Griff.
Nein, das kann man auch nicht im Griff haben.
Kann man das wirklich nicht im Griff haben? Weil dann frage ich mich immer so manchmal, Evelyn, du bist eine erwachsene Frau, du bist auch nicht bescheuert. Jetzt jetzt kriegt euch das mal irgendwie hin.
Ja, du kannst dir natürlich irgendwie überlegen, wie du dich selber jetzt mit autogenem Training, dass ja, du das dir einfach...
Ja, aber da bin ich ja nicht der Typ dafür, ganz genau, weißt du, was ich meine?
Ganz also, genau. Wir sind nicht der Typ, der erstmal einmal ordentlich durchschnauft, tief ein, tief aus, erst denken, dann reden. Nein, wir knallen halt raus und das ist halt dann in solchen Phasen umso schlimmer.
Ja, ist es leider wirklich. Ja. Ne? Und ich finde, das Schlimmste ist ja dann auch, wenn man dann irgendwie wieder so eine aufbrausende Maus ist und sich danach denkt, scheiße.
Ja, Partnerschaft ist Gott, schwierig gehalten, in dem Zeitraum. Die Kinder werden bei mir viel mehr angeflaumt, je nachdem, wo ich mich im Zyklus befinde. Das merke ich total. Ich warte auf den Moment, wo meine Tochter auf mich zukommt und sagt, du Mama, kann es sein, dass du gerade wieder irgendwie deine schwierigen
Tage
schwierigen
hast.
Stunden, schwierigen Tage hast, genau. Ja,
das also bei mir, der Alex checkt das sofort und der ja. Alex fragt mich dann wirklich jedes Mal, Evelyn, bist du gerade 3 Tage vor deiner Periode? Und dann schaue ich in meinen Kalender und denke mir so, exakt.
Ja, dein Mann ist eine Spitzenzyklus-App.
Ja, und dann sagt er immer, du bist hormonisch.
Ja.
Ja, checkt dein Mann das auch?
Ja, ja.
Wie geht der damit um?
Aber ich glaube, der checkt das immer erst im Nachgang. Der sagt dann irgendwie so eine Woche später, oh, sag mal, da sind wir jetzt irgendwie krass aneinander geraten oder so. Und dann merkt er das auch, dass das sich zyklisch wiederholt.
Und zwar ja ziemlich häufig, leider Gottes, ne?
Wobei der auch so vom Typ Mann, habe ich den Eindruck, eher so drauf ist, dass der sagt, also jetzt stell dich nicht so an. Einmal durchschnaufen, es kann jetzt nicht sein, dass das so krass ist. Der kann sich in sowas nicht hineinversetzen.
Wie soll man das auch checken können?
Ja.
Ne, ist natürlich trotzdem irgendwie so, dass er denkt, halt die Schnauze jetzt. Aber manchmal denke ich mir echt so, manchmal würde ich mir so wünschen, dass der Alex irgendwie nachvollziehen könnte, was da mit einem los ist. Weil das fühlt sich ja so schrecklich an, auch in dem Moment. Und ich denke mir dann immer, was denkt denn der jetzt, was mit mir los ist? Mhm. Und da würde ich mir manchmal so wünschen, dass der das irgendwie auch mal nachvollziehen könnte, um irgendwie zu wissen, so, ah ja, okay. Das ist echt heftig.
Ja.
Ja, irgendwie tut die mir leid, weil das geil anfühlen tut sich das ja wohl anscheinend überhaupt nicht.
Ja, also so ein bisschen Empathie in diesen Tagen würde gut tun.
Würde sehr gut tun. Glaubst du, dass sonst irgendwas helfen kann? Mönchspfeffer oder diese
ganzen... Genau, also wir verschreiben in solchen Situationen gerne den Mönchspfeffer. Da gehen halt auch total die Datenlage weit auseinander und man muss da schon auch offen für sein. Es hört sich immer so ein bisschen esoterisch, kräuterhexenmäßig an, wenn ich sage, ja, Mönchspfeffer könnte helfen. Dann denken die meisten Frauen halt auch, was geht denn jetzt ab?
Mich verarschen jetzt.
Genau. Dann ist relativ unklar, was die Dosierung ist, die man braucht. Wichtig ist, das wissen wir inzwischen, dass man sich da wie so ein Wirkspiegel anfuttern muss. Also man darf nicht davon ausgehen, dass wenn man das nimmt, dass das dann sofort hilft, sondern es muss mindestens über 3 Monate genommen werden.
Und dann weiter auch die ganze Zeit.
Weiter, weiter, weiter.
Also das nimmt man dann für immer.
Im Prinzip ja. Im Prinzip ja.
Was macht der Mönchspfeffer? Kannst du das?
Ja, also der Mönchspfeffer, der wirkt im weitesten Sinne über Prolaktin. Das ist so ein anderes Hormon, was unter anderem die Milchbildung stimuliert, aber eben auch alle anderen weiblichen Hormone beeinflusst. Und dann macht das einfach den Progesteronmangel, der uns da zu schaffen macht. Östrogendominanz, Progesteronmangel kann das etwas ausgleichen.
Hast du das schon mal ausprobiert?
Nein.
Echt nicht?
Ja, es ist der Knaller. Ich leide darunter. Ich verspreche meinen Frauen, dass wenn sie das nehmen, dass das dann besser wird. Glaubst du, ich würde mal zur Apotheke gehen? Und
weißt du, was wir hier nach jetzt machen? Wir gehen in die Apotheke und holen uns fucking Mönchspfeffer, okay?
Und weißt du, was wir noch machen? Du hast ja gefragt, was hilft. Ich bin inzwischen davon überzeugt, dass Ernährung, Bewegung, alles das, was wir beide auch zu wenig machen, auch
nee, wir ernähren uns ja schon gut, aber wir machen
wir ernähren uns super. Wir bewegen uns nicht. Nein, aber wir essen auch wahrscheinlich viel zu viel Kindernudeln und sonst was. Also je pflanzenbasierter eine Ernährung ist, desto weniger hat man Probleme mit erhöhten Östrogenspiegeln.
Bad News irgendwie auch.
Ja.
Ist immer so scheiße, wenn man irgendwie irgendwas hört, was helfen könnte. Und man möchte das eigentlich gar nicht so ändern, ne? Zum Beispiel so mehr Bewegung.
Ja.
Ich meine, ich bewege mich ja, aber ich mache halt jetzt nicht so wirklich Sport, ne?
Ja. Und wir bewegen uns, also um so etwas in den Griff zu kriegen, müsste man sich langfristig wirklich mehrfach in der Woche, 3 bis 4 Mal in der Woche, mindestens 30 Minuten so bewegen, dass man schwitzt, dass der Puls hochgeht und dass man danach ein Gefühl von, ich habe jetzt Sport gemacht hat.
Robert,
und nicht mal eben hier mit dem Radl 10 Minuten durch Berlin radeln und ins Schwitzen kommen und denken, oh, das war jetzt meine Sporteinheit. Nee, war es halt nicht.
Ja, scheiße. Ja. Ich probiere erstmal den Mönchspfeffer, glaube ich.
Ja, komm, wir machen das gleich.
Nee, wirklich, weißt du was? Und wir gucken in den Kalender, wir schreiben uns das auf und dann gucken wir wirklich, merken wir was oder merken wir nichts.
Genau. Und in 6 Monaten sitzen wir hier wieder und erzählen von unserer
Feldstudie. Mütter Berlins, ganz ja, weil wir einfach so in unserer Mitte sind, trotz PMS.
Leute.
Du hast mir mal erzählt, dass du einen Artikel gelesen hast und da steht, ist auch eine Gynäkologin, glaube ich, hat das geschrieben, dass eigentlich der Zustand, dass man scheiße drauf ist oder du hast es so schön in Worte gefasst, eigentlich normaler ist als das, was wir sonst so denken, dass normal ist.
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Also das ist im Prinzip schon mehrfach gesagt und ausgesprochen worden, aber ja, es ist im Prinzip wie alles eine Sache der Perspektive. Du kannst aus der Perspektive auf den weiblichen Zyklus gucken, dass du sagst, die erste Zyklushälfte ist der Normalfall und in der zweiten Zyklushälfte sind wir übermäßig empfindlich, schlecht gelaunt, gereizt etc. Du kannst aber natürlich auch einfach aus der Perspektive gucken, dass wir sagen, das ist die normale Frau, die hat nicht so eine weichgespülte Stimmung, die hat Temperament und die wird nur durch die Hormonlage in der ersten Zyklushälfte weichgespült. Es ist einfach eine Frage der Perspektive.
Ja, weil ich merke schon auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich versuche mich dann auch immer so zu rechtfertigen, warum ich jetzt irgendwie so gestresst bin und so aggro und habe das Gefühl, ich muss es immer so krass entschuldigen und manchmal denke ich mir halt so, ja, irgendwie sind die meisten Frauen so. Und man rechtfertigt
früher oder später,
sich
ja.
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 Ich finde es eh so mies. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke mir dann so, ey, ganz ehrlich, irgendwie so die Zeit gerade nach so Geburten und so weiter ist ja hormonell auch einfach, ich glaube, das ist das Krasseste, was im Körper hormonell passieren kann. Und dann gehen wir da durch die ganze PMS und so weiter und dann irgendwie, vielleicht pendelt man sich da kurz mal so ein, dann kommen die Wechseljahre. Cool.
Ja.
Wann beginnen die Wechseljahre nochmal? Meistens?
Ja, Wechseljahre ist erstmal eine Definitionssache, ne? Also, wenn du jetzt von der Menopause sprichst, also das längerfristige Ausbleiben der Periode, dann sind wir da in Deutschland bei, ich glaube, irgendwie 52 Jahre im Durchschnitt. Aber die ersten Veränderungen hormonell, die dann auf das Ausbleiben der Periode drauf zulaufen, unweigerlich, die können Anfang 40 passieren. Ich weiß im Moment nicht, ob ich mich im postnatalen Babyblues-Stress-Stimmungstief befinde. Ist das ein bisschen eine ausgedehnte PMS? Oder könnte ich mich im Prinzip auch schon als langsam in die Wechseljahre kommend bezeichnen? Ja, natürlich.
Das sagst du mir. Also, ich find's so nervig. Männer haben sowas gar nicht.
Nein,
einfach,
die haben einfach ihre Midlife-Crisis.
Die müssen sich mal mit Mitte 40 die Prostata checken lassen. Okay, cool.
Sollten sie.
Hey, Roberta, nochmal zurück, weil du bist da natürlich auch Mama, wie wir wissen, ne? Was stresst dich als Mama am allermeisten?
Boah, mich stresst, und ich glaube, das ist ein total persönliches Problem, ich habe von mir selber den Eindruck, dass ich ganz gut funktioniere. Und mit funktionieren meine ich wirklich Kinder pünktlich da abgeben, wo sie hingehören, die Kinder sind angezogen, die Kinder haben was gegessen. Das kann ja schon eine Herausforderung sein.
Ja.
Aber ich habe den Eindruck, ich krieg's alles ganz gut hin, so alleine unter der Woche mit den ganzen Terminen und Sachen, die man so hat.
Bist du manchmal eigentlich sauer, dass dein Mann sich da so rausnimmt? Oder war das so eine...
Nee, ich bin nie langfristig sauer, aber es gibt Situationen, wenn zu Hause was schiefläuft oder wenn ich einfach gerade denke, so eine Scheiße kann jetzt mal hier und so weiter, dann merke ich, dass in meinem Hirn ein kleines Bildchen von meinem Mann auftaucht und ich mir nur denke, der hat jetzt zwar auch seinen Stress, seinen Jobstress, aber das kriegt er hier alles gar nicht mit. Das ist nicht unbedingt speziell, dass ich sauer auf den bin, aber ich würde den halt einfach gerne mal in meine Situation bringen. Ich würde einfach gerne eigentlich mal
so dieses,
tauschen.
Dieses Anerkennungsding so ein bisschen ja, auch. Ne? Dass man so sich denkt, so checkst du eigentlich, was ich hier eigentlich auch gerade leiste. Genau. Das ist einfach pain in the ass und ich möchte, dass du das siehst, damit du das appreciatest. So, ne?
Ja, natürlich.
Ja, wie eigentlich, glaube ich, in fast jeder Beziehung da draußen nicht mit Kindern.
Ganz genau. Nicht nur der 16-Stunden-Job mit ordentlich Gehalt am Ende des Monats verdient Anerkennung, sondern das, was die Frauen zum Nulltarif 23,5 Stunden pro Tag leisten, verdient mindestens genauso viel Anerkennung. Abgesehen davon, definitiv, dass das, was die Männer da machen, ja überhaupt nicht möglich wäre, wenn wir Frauen, die das machen, ihnen nicht den Rücken frei halten würden.
Ja, es ist wahrscheinlich, würdest du sagen, in deinen Augen in den meisten Fällen so der Fall?
Ja.
Ja.
Ich glaube schon.
Weil der Alex und ich, wir leben da halt so ein krass anderes Modell, aber einfach auch berufsbedingt, weil wir da einfach andere Jobs haben. Ne? Also das ist halt nicht so, dass da jeder von uns irgendwie von 8 Uhr bis 18 Uhr in die Arbeit gehen muss, sondern das ist halt immer eher alles so da und dann da. Und wir drücken uns meistens auch irgendwie die Klinke in die Hand und der andere geht, wenn der andere kommt, weil er arbeiten muss. Aber würdest du sagen, in deinem Umfeld ist es schon hauptsächlich so, dass die Frauen von der Care-Arbeit schon viel mehr machen?
Ja, ich würde sagen, in den allermeisten Familien ja, die Care-Arbeit, aber auch den Überblick zu behalten. Selbst die Familien, die wirklich versuchen, sich die Dinge, die Aufgaben 50-50 aufzuteilen, da ist trotzdem meiner Meinung nach eigentlich immer die Frau diejenige, die den Überblick behält.
Ja,
die wirklich merkt, wann die Windeln leer sind.
Genau, das ist der. Und dann ärgere ich mich auch oft so, weil ich mir immer denke, so, das stempelt man immer so, ja, das sind so nur Windeln. Ja, aber.
Ja, trotzdem ist es im wahrsten Sinne des Wortes scheiße, wenn sie nicht mehr da sind.
Ja. Und dann, ja, muss ich dir absolut recht geben. Ja. Oder so Kinderarzttermine. Machen fast in allen Beziehungen, die ich kenne, die Frauen aus?
Ja, ich kenne auch ehrlich gesagt keinen Mann, der vorm dreiwöchigen Sommerurlaub die Taschen der Kinder packt und der sich eine Woche vorher eine Liste macht im Handy und aufschreibt, was nicht vergessen werden darf, weil man sonst im Urlaub ein Problem kriegt. Die ausreichende Anzahl an Schwimmflügeln und solche Sachen.
Warum ist das so? Wahrscheinlich, weil es immer die Frauen gemacht haben und jetzt irgendwie ist es halt einfach leider so.
Ja, weil die Männer kriegen es mal gerade hin, sich um ihren eigenen Kram zu kümmern. Also ich glaube, wenn ich mich tatsächlich zurückhalten würde, dann würden wir nicht mit vollständigem Gepäck in den Urlaub aufbrechen.
Müsste man das vielleicht machen, um das einfach zu ändern, damit man mehr Bewusstsein schafft?
Wahrscheinlich ja. Aber dann sitzt du halt ohne Kinderbadehose, ohne Schwimmflügel und ohne Lichtschutzfaktor, ohne Hut und ohne was weiß ich was am Strand, ohne Schlafanzug. Wenn du dazu bereit bist, dann kannst du das ja mal probieren. Sag mir Bescheid.
Ich überlege jetzt gerade, ob mir irgendjemand einfällt in meinem Freundeskreis, wo der Mann die Koffer packt für die Kinder.
Mir fällt keiner
ein. Mir ehrlich gesagt einer auch nicht.
Ein schönes Beispiel.
Schreibt uns gerne, wenn es bei euch anders ist. Ja?
Oh ja, diese Männer wollen wir kennenlernen.
Ja, was macht ihr anders? Klärt uns bitte auf, ja? Ja, it's crazy, fuck.
Ja.
Aber es ist dann eher auch so diese Alltagssachen, die dich einfach dann krass stressen, wenn man so weiß, okay, so morgens fertig machen. Ich finde immer dieses morgens fertig machen und
morgens fertig
abends
machen
Bett fertig machen sind meine
Horror.
Absoluten.
Ganz genau. Deswegen, also wenn du mich fragst, was stresst dich am meisten, dann ist es genau das. Weil ich aber auch den Anspruch habe, dass meine Kinder pünktlich sind, dass die in der Kita ankommen, dass die abends auch nicht bis in die Puppen wach sind. Ich meine, man könnte ja auch einfach die Strategie fahren, man macht so lange Party und Action, bis die schlafend auf dem Sofa zusammenbrechen und dann trägt man sie nur in sein Bett rein. Das ist jetzt nicht meine präferierte Lösung.
Das kann man mal machen, aber das ist nicht unbedingt optimal.
Genau,
ja.
Genau. Und wenn dann gerade die Große, ich glaube, es ist einfach ein schwieriges Alter. Ich dachte immer, mit 4 ist dann alles gut. Finde ich,
jedes
ist noch lange
Alter
nicht.
Hat Telefon.
Ganz genau. Wenn die sich dann 5-mal bitten lässt, 10-mal bitten lässt, es einfach nicht macht, einfach sich nicht auszieht, einfach nicht ins Bad geht, Zähne putzen und wenn du dann gleichzeitig noch ein kleines Kind auf dem Arm hast und mit dem Kind auf dem Arm dem anderen Kind um den Küchenblock hinterher rennst, das geht halt gar nicht. Und da werde ich so, so sauer.
Weil man einfach nicht mehr kann selber halt. Ne? Ja, das denkst kommt du ja noch dazu. Ich bin auch müde.
Das ist ja am Ende eines nicht ganz unanstrengenden 12-Stunden-Tages, dieses ganze Prozedere.
Ich finde das Schlimmste, wenn du die so eincremen willst und dann setzt es sich hin und dann denkst du, die sitzt jetzt kurz und du kannst die eincremen und dann verarscht die aber einfach total. Du bleibst nur 3 Sekunden sitzen und dann hast du das halb, da hast du eigentlich nur die Stirn oben eingecremt und dann squirmt die wieder so rum wie so ein weirder Wurm und haut wieder ab und läuft weg und du bist irgendwann so, dass man einfach nur noch irgendwie sitzen bleibt und ich denke, ich kann das jetzt nicht mehr, ich bin müde.
Ja, ganz genau. Ja, es gibt so Situationen, da denke ich mir, würde ich jetzt loslassen und irgendwie den Dingen freien Lauf lassen, dann würden beide Kinder in alle Richtungen durcheinander rennen, schreien, Dinge machen, die sie nicht tun sollen. Und ich würde in der Ecke sitzen und heulen und denke, alter Schwede, kann jetzt einfach mal die Zeit vorbeigehen oder ein Heiliger Geist kommen, der meine Kinder ins Bett bringt.
Letztes Mal hatte ich beide Kinder abends alleine und also es war eine Katastrophe. Die wollten halt einfach beide nichts machen. Hm. Und dann habe ich wirklich Folgendes ausprobiert. Ich habe mich einfach ins Bett gelegt und habe gesagt, ich gehe jetzt schon mal ins Bett. Und habe mich hingelegt und habe da einfach gewartet. Und ich fand es mega crazy. Es war vielleicht auch nur Zufall, aber dann haben die total süß miteinander gespielt vorne. War irgendwie mega ruhig und total relaxed. Und kamen dann irgendwann so hinter und meinten so, was ist hier eigentlich los? Ich meinte so, ich schlafe schon fast und so. Und dann ging es irgendwie. Das fand ich total verrückt. Ich muss es jetzt mal öfter ausprobieren, ob das vielleicht die Lösung ist. Aber ich glaube, es gibt halt eben keine fixen Lösungen mit Kindern. Nee, es gibt dann immer so, dann denkst du dir so, ah, jetzt habe ich's. Jetzt weiß ich, wie ich es machen muss.
Ganz genau.
Und dann funktioniert das so 3 Mal und dann funktioniert es auf einmal überhaupt nicht mehr.
Ja, cool. Oder 3 Wochen, ne?
Whatever.
Das hinlegen und ohne Körperkontakt, ohne dass irgendwie stundenlang singen musst, einfach nur im Zimmer anwesend sein, Kind schläft ein, du fängst gerade an, dir die Hände zu reiben und denkst, jetzt habe ich es, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Dann funktioniert das 3-4 Wochen und dann...
Sind die wieder in irgendeiner Phase und es funktioniert gar nichts mehr.
Genau. Und dann stehen sie wieder 30 Mal auf, beißen in das Geländer vom Gitterbett rein und... ja, du denkst, das war doch gerade alles so schön.
Das ist so krass, oder?
Und dann musst du dich wieder auf die nächste Situation einstellen.
Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch ganz oft, also ich habe das mit diesen Terrible Twos bis jetzt noch nicht ganz verstanden. Bis jetzt. Und jetzt ist unsere kleine Tochter 2. Und ich würde sagen, welcome to Terrible Two. Also wir hatten das bei unserer großen Tochter nicht so. Und ich finde das manchmal auch so krass, wenn die sich so aufführen und so wie von so einem Dämon besessen sind. Und dann so 2 Minuten später sind die wieder so, sind die wieder so voll happy und voll geil drauf.
Ja, die machen das ja nicht bewusst. Ich glaube einfach, dass die mit ihrem vollkommen nicht ausgereiften Gehirn, die können nicht anders. Die fahren so wie aus der Haut raus zwischendurch, habe ich den Eindruck, sind einfach nicht sie, schreien. Finden nicht wieder zurück in ihren sonstigen Charakter und irgendwann macht's plopp und dann sind sie wieder da.
Wir hängen ja schon viel ab mit den Kindern zusammen. Würdest du sagen, wie findest du meinen Erziehungsstil?
Gut, habe ich dir auch schon mal gesagt.
Nee, hast du mir noch nie gesagt.
Doch.
Nein, hast du nicht.
Doch, habe ich.
Hast du nicht.
Soll ich dir die Situation erklären, wo ich es dir gesagt habe?
Ja.
Da waren wir bei dir zu Hause, da war irgendwas mit Balkon und ich glaube, deine Große wollte irgendwas, was aber jetzt auch irgendwie gar nicht ging und es war ein großes Hin und Her und ein großes Geschrei. Und ich hatte den Eindruck, dass dein Weg einer ist, wo du sagst, es ist eine Mischung aus Kompromiss finden. Also du findest mit deiner Tochter einen Kompromiss, ohne ihr auch zu weit entgegenzukommen. Du sagst ihr gleichzeitig, dass das so aber nicht geht und sich bitte nicht wiederholt. Und wenn es dann immer noch nötig ist, aber eben nicht als erste Maßnahme, ist auch ein bisschen Ablenkungsmanöver mal ganz in Ordnung. Ich kann nicht haben, wenn Eltern zu sehr in dieses Ablenkungsding fallen.
Wie meinst du, dass man sagt, so, wenn ein Kind weint, dann sage ich so, willst du was gucken? Oder
das ist jetzt mal ein Extremfall. Genau, aber es geht ja nicht nur um das Thema Weinen, sondern du hast eine Meinungsverschiedenheit mit deinem Kind. Dann muss die auch ausdiskutiert werden, in Anführungsstrichen.
In dem Alter geht's halt schon.
Genau, so ja. Langsam, finde ich, kann man schon anfangen, denen auch zu erklären, warum wir das jetzt nicht machen, warum wir das so machen und wie die aktuelle Situation ist und dass das im Generellen so nicht geht und so weiter und so fort. Sonst weiß ich nicht, wie die Kinder jemals irgendwie ihren Wissensstand aufbauen sollen, was man macht und was man nicht macht. Was geht nicht? Wo soll das Gefühl herkommen, wie ich mich in welchen Situationen zu verhalten habe, wenn es nicht erklärt wird, sondern wenn einfach nur verboten wird?
Ja, das mag ich auch nicht. Immer dieses nur Nein sagen zu einem Kind finde ich einfach, ehrlich gesagt, für mich auch inakzeptabel als Erziehung, weil ein Kind versteht nicht das Nein. Ganz genau. Also ich mag es, by the way, auch sehr gern, wie du mit deinen Kindern umgehst und auch unsere zwei Mädchen, die sind ja sehr gut befreundet und die sind aber auch schon bei...
Ja, neulich haben sie sich ja halboffiziell entfreundet. Da haben sie beide unabhängig voneinander ihren Müttern erzählt, sie wären jetzt keine Freundinnen mehr.
Und ich... bin echt froh, dass wir da, habe ich schon das Gefühl, so erziehungstechnisch und vom Ansatz schon ziemlich auf einer Welle surfen.
Total.
Weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es schon wahnsinnig schwer, mir fällt es wirklich schwer, mit Menschen viel abzuhängen, mit den Kindern, die so komplett auf einem anderen Trichter sind wie ich.
Also
ich kann das ganz schwer, ehrlich gesagt, aber ich glaube, das geht fast allen Eltern so ganz schwer ertragen dann.
Ja, würde ich nicht machen.
Also das ist für mich dann echt so, boah, nee, sorry. Das kann ich überhaupt nicht, kann ich eigentlich gar nicht hinschauen, mach mich fertig.
Ja.
Also, nee, da bin ich echt froh. Ich habe bei dir auch das Gefühl, weil das ist ja auch immer so ein Thema, so, wenn einem was auffällt, was vielleicht jetzt nicht so unbedingt so perfekt ist, vielleicht, und mein, ganz ehrlich, wir haben alle machen Fehler, hätte ich bei dir auch wirklich als eine der wenigen Mamas das Gefühl, ich könnte dir das auch sagen.
Ja, natürlich. Ich würde dich sogar drum bitten, weil manchmal brauchst du ja jemanden, der auch in der Lage ist, aus der Vogelperspektive auf dich draufzuschauen und wenn irgendwie was auffällt, dann bitte Bescheid sagen. Du fällst ja da auch als Mutter immer in irgendein Muster rein und bist selber vielleicht auch gar nicht in der Lage, das
immer so krass zu reflektieren.
Ganz
gleich,
genau,
ne?
Ganz genau. Ist das jetzt eigentlich wirklich noch das Konzept, was ich machen möchte? Oder drifte ich da irgendwie ab?
Das letzte Mal so lachen, weil der Alex, wir haben irgendwie Sendung mit der Maus geguckt und das war wirklich saulangweilig. Aber das checken die Kinder ja nicht. Und dann kommt der Alex, schaut zu und sagt so, boah, ist das langweilig. Ich meinte so, Alex, das kannst du nicht machen, Mann. Don't do it.
Ja,
also, ja, ups, sorry. Also ich finde auch in der Partnerschaft kann man sich auch nett, liebevoll, finde ich, sagen, so pass auf, ist, ehrlich gesagt, jetzt gerade nicht so schlau, wenn du jetzt den Kindern sagst, wie langweilig die Sendung mit der Maus ist. Gott. Hey, Robby, hast du noch irgendeinen Tipp für alle Mamas und Papas da draußen?
Ach ja, ich würde es selber gerne besser umsetzen, aber ich glaube wirklich, keep cool. So. Also du musst halt irgendwie mit einer gewissen Lässigkeit dich da durchmanövrieren. Ich glaube, wenn man sich zu sehr auf irgendwas versteift, dann... macht es nicht einfacher.
Nee, aber es ist manchmal so schwer. Ich denke mir dann auch manchmal so Situationen, wenn dann irgendwie gerade so die Scheiße am Dampfen ist, so gerade irgendwie keiner macht mit und so irgendwie, dann weint noch ein Kind oder whatever. Ich bin dann auch immer gleich so maximal gestresst mit Scheiße. Aber sich einfach zu denken, in 2 Minuten sieht die Welt halt wahrscheinlich schon wieder ganz anders aus
genau.
Und alle sind happy und das gehört eben dazu.
Ja, sagt einem nur keiner vorher.
Es sagt und es ist vielleicht aber auch ganz gut so, weil... Wobei, ich glaube, vorstellen könnte man sich es eh nicht. Wenn dir das jemand, bevor du Kinder hast, sagen würde, wie es ist, würdest du dir denken. Hey, als mir Leute gesagt haben, als ich mit dem zweiten Kind schwanger war, hey, 2 Kinder, Evelyn, adios. Das ist richtig krass. Dachte ich mir, ihr seid alle kleine Pussys seid ihr.
Stellt euch doch nicht so an.
Das wird bei uns total easy. Ja. Stellt euch mal nicht so an. Ja, genau.
Ja. Aber ich würde auch sagen, wenn mich jemand fragt, wie ist es mit 2 Kindern, würde ich sagen, ja, es ist nicht 1 mal 2. Sondern es ist mehr, weil die ja auch untereinander eine Dynamik entwickeln.
Oh ja. Und die sind ja manchmal so süß, aber auch manchmal so scheiße. Ja. Hey Leute, haltet durch. Und wie oft muss man zur Vorsorge gehen?
Also mindestens einmal im Jahr.
Und geht zur Vorsorge. Passt es nicht. Es gibt ganz tolle Gynäkologinnen in Berlin. Bertha kann ich sehr empfehlen.
Herzlichen Dank.
Macht's gut. Jetzt, warte mal ganz kurz. Die Fliege ist jetzt hier. Wir haben hier eine Fliege, nur ganz kurz. Vielleicht sollen wir die kurz
um die Ecke bringen.
Sollen wir die... Sollen wir die kurz in einem Glas fangen und freilassen?
Das meinte ich selbstverständlich.
Hey Leute, ganz kurz nur. Weil das ist echt ein Oschi. Do you see her? Eine Fliegenklatsche hast du wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Hast du eine Zeitung? Schnell, die ist raus.
Ja. Sehr gut.
Hey, wunderbar, Leute, wir haben hier niemanden umgebracht, die Fliege ist einfach so rausgeflogen, okay? Wer jetzt noch dran ist, geil. Okay.